Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
US-Präsident Donald Trump war gerade erst zu Besuch in China und dabei wurde eines klar. China denkt in Dekaden und sichert sich Rohstoffe und Trump denkt eher in kurzfristigen Schlagzeilen. Doch die Volksrepublik geht schrittweise in Handel, Technologie und Klimapolitik auf die Überholspur. Außerdem heute unser Thema. Wir schauen auf Gold, das seitwärts läuft, Silber, das ganz gut nach oben tendiert ist und Öl, das weiterhin im Bann des Iran-Kriegs sich befindet. Und am Ende gucken wir nochmal auf Kaffee. Also das alles heute beim Rohstoff-Talk und zugeschaltet aus Frankfurt ist mir Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Michael, schön dich zu sehen.
Ich freue mich auch, Manuel. Hi.
Viel Pomp beim Staatsbesuch für Donald Trump in China. Wenn wir mal aber hinter die Fassade schauen, China ist weiterhin ordentlich auf der Überholspur und hat sich auch bei Rohstoffen einige Asse gesichert. Müssen wir jetzt auch in Deutschland schauen, dass wir da nicht den Anschluss verlieren?
Ja, definitiv. Du hast es ja schon in der Anmoderation gesagt, China ist, denkt in Dekaden. Da sind Wahlen, um es mal so zu formulieren, ist kein großes Problem. Da gibt es jetzt noch nicht die Wahlzyklen. Also Donald Trump muss natürlich jetzt immer mit einem Auge schauen auf die Zwischenwahlen, die Anfang November stattfinden. Er könnte ja die Mehrheit oder die Republikaner, besser gesagt, könnten ja die Mehrheit im Kongress verlieren. Das ist in China keine Frage. In China werden dann auch 5-Jahrespläne aufgestellt. Da ist einfach wirklich die mittlere bis lange Sicht dominiert. Da geht es nicht darum, wo wir in 3 Monaten stehen oder in 6 Monaten, sondern auf die lange Sicht. Und das ist definitiv, finde ich, ein großer Vorteil. Man kann natürlich dazu stehen, wie man möchte, aber es ist tatsächlich sehr intelligent umgesetzt. Und da vermisse ich so ein bisschen, dass hier bei uns in Deutschland und in Europa genau so etwas eigentlich, dass man sich mal zusammensetzt, vielleicht auch mal eine Woche irgendwo, keine Ahnung, in den Wald geht, an den Tegeler See oder an den Starnberger See und dann sich vielleicht dann abends mal auf ein Bierchen zusammensetzen und sagen, wo wollen wir eigentlich in 5, in 10, in 20 Jahren stehen und wie können wir unsere Ziele, die wir haben wollen, erreichen. Ist ja bei uns auch ähnlich, dass wir da in Wahlzyklen denken. Und da muss man tatsächlich aufpassen, den Anschluss nicht zu verlieren, weil du hast ja gesagt, das Thema Rohstoffe, darüber reden wir auch heute, das hatten wir auch schon häufiger mal im Programm, das Thema Rohstoffe ist für China ein essentiell wichtiges, weil man hat halt die Pläne, man möchte die Weltwirtschaftsmacht Nummer 1 werden, ob es nun Raumfahrt, Flugzeuge und Industrien jedweder Form ist, dazu braucht man Rohstoffe und das ist einfach, da hat einfach China, das muss man neidlos anerkennen, tatsächlich strategisch so stark nach vorne gedacht, dass er eigentlich kaum ein Land der Welt mithalten kann.
Wo müssen wir denn in Deutschland am Ball bleiben und wo könnte es bei Rohstoffen dann auch kritisch werden?
Ja, am Ball bleiben müssen wir auf alle Fälle, denke ich mal, immer mal wieder geistert das Thema seltene Erden. Dann sage ich immer, sie sind weder selten noch sind es Erden, aber tatsächlich fokussiert sich ja die Raffinierung dieser seltenen Erden, was ein sehr unangenehm schmutziger Prozess ist, der fokussiert sich sehr stark auf China. Dort hat man halt genau diese Produktionsstätten aufgebaut oder auch für andere Metalle, auch für Aluminium sehr extrem stromintensiv und ähnliches. Und da ist jetzt der Grundgedanke, man merkt es ja jetzt schon so ein bisschen, es gab ja letztes Jahr auch dann diesen Liberation Day in den USA, die Zollkonflikte, es gibt diese Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus der Eurozone raus Richtung USA rüber, dass auch die EU da aufgewacht ist und jetzt ja auch verstärkt mit anderen Ländern ein Handelsabkommen schließt, was jetzt zum Beispiel Mercosur fällt mir jetzt ein, es war noch nicht ganz ratifiziert worden, aber der große Vorteil ist, man kann schon unter Mercosur handeln und Brasilien ist zum Beispiel ein riesengroßer Anbieter oder Förderer von seltenen Erden, auch von anderen Rohstoffen und ja von Metallen genauso wie von Öl. Man ist das auch in Australien dran, Indonesien zum Beispiel ist ein sehr starker Rohstoffproduzent auch und das ist dann in dem Sinne jetzt freue ich mich darüber, dass man da ein bisschen aufgewacht ist, dass man versucht, sich da ein bisschen zu diversifizieren und sich dann auch in diesen großen globalen, weltweiten Rohstoffkreislauf versucht einzugliedern.
Wir sprechen immer von Unabhängigkeit, aber kann Deutschland überhaupt unabhängig werden?
Das, denke ich, wird überhaupt leider nicht möglich sein. Also wir haben natürlich schon das Problem allein mit Öl und Erdgas. Klar können wir auch ein bisschen in der Nordsee fördern oder vielleicht auch theoretisch in Niedersachsen. Aber bis da jetzt Produktionsstätten aufgebaut würden und das wird auch nicht reichen für unsere Industrie, die ja dann doch immer noch energieintensiv ist. Und da werden wir einfach nicht unabhängig werden können. Also der Vorteil ist oder die Karte, die man ausspielen müsste, wäre ja, wir sind ja nicht allein, wir sind ja dann, wie viel in der EU, 26, 27 Länder, wenn man da als eine große geballte Nachfragemacht auftritt und vor allen Dingen, was wichtig ist, was eigentlich immer wieder unterschätzt wird. Man musste auch diesen Produzenten und Förderern Planungssicherheit geben. Man musste sagen, ich nehme dir die seltenen Erden für die nächsten 10 Jahre ab, du produzierst das und ich nehme dir davon so und so viel ab. Und wenn es nicht ganz klappt, ich finanziere das. Ich bringe es zumindest erstmal in den Gang hinein. Und ich denke mal, da haben wir in der EU die Firepower dazu da, um das auch in die Wege zu leiten. Aber unabhängig, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, das werden wir niemals schaffen. Deswegen müssen wir halt gucken, dass wir uns sehr stark mit befreundeten Ländern oder auch Kanada ist ja zum Beispiel auch so ein sehr starker Rohstoffexporteur, dass wir uns mit denen gut stellen und da Verträge schließen, die dann auch nachhaltig und belastbar sind.
Schauen wir mal auf aktuelle politische Ereignisse. Der Iran-Krieg und die Straße von Hormuz halten weiterhin die Märkte im Griff, auch den Ölpreis. Wie sieht es denn da aktuell aus?
Ja, schwierige Sache. Wir haben jetzt ja schon tatsächlich dann der Konflikt oder die nach Eskalationsbeginn war Ende Februar gewesen. Jetzt sind wir schon über 80 Tage, dass wir da jetzt das tatsächlich die Straße von Hormuz blockiert haben. Wir kriegen immer wieder Meldungen, die mal ein bisschen Hoffnung reinbringen. Aber wir haben jetzt tatsächlich gesehen in den letzten Tagen, dass der Ölpreis wieder ein ganzes Stück nach oben gekommen ist. Und wir haben dann auch gesehen tatsächlich in den letzten Tagen, hat zum Beispiel Donald Trump Social Media Post abgesetzt, in dem es hieß, dass eigentlich wieder ein Angriff auf den Iran geplant gewesen wäre, der aber jetzt abgesagt wurde, weil man in den Verhandlungen auf einem guten Wege sei. Das hätten die Märkte jetzt vielleicht noch vor 4, 5 Wochen gefeiert, da wäre der Ölpreis runtergegangen und halt die anderen Aktienmärkte hoch, vielleicht die anderen Märkte auch wieder hoch. Aber ich glaube, die Märkte, die Anleger wollen jetzt allmählich sehen, dass tatsächlich da auch wirklich was passiert, dass die Straße von Hormuz wieder frei wird von jeder Blockade, dass dann auch wieder Öl, Erdgas, Dünger, Phosphat und Helium und was weiß ich alles daraus transportiert werden. Wir haben jetzt schon zu viel Absichtserklärungen gehört, da muss es allmählich mal was passieren. Ich meine, es kann jetzt jederzeit, während wir reden, vielleicht passiert irgendwas und die Straße von Hormuz wird freigesetzt. Aber momentan sieht es leider so aus, als würde das noch ein Zustand sein, der noch etwas andauert. Und selbst wenn es wieder frei wird, dann wird es einige Monate dauern, bis die Märkte wieder dahin zurückkehren könnten, wo wir Mitte Februar gewesen sind.
Und die Frage, die vielleicht alle Autofahrer am meisten interessiert, was heißt denn jetzt das fürs Tanken? Wird das Benzin vielleicht bald wieder ein bisschen günstiger?
Da muss ich leider, also ich möchte jetzt keine Buhrufe von Autofahrern und ich habe selbst kein Auto, aber ich bin da natürlich auch betroffen, da mittelfristig öffentlicher Nahverkehr oder auch die Transporteure, die Sachen in den Supermarkt fahren, da kann ich leider wenig Hoffnung machen. Es ist jetzt durch den Tankrabatt ja mal billiger geworden, mal gucken, wie es über die Sommerpause sein wird, aber das Problem wird folgendes sein. Wir haben jetzt einen sehr hohen Ölpreis auf kurze Sicht, der geht dann, jetzt, wenn man so auf die Terminkurve schaut, runter. Also wenn man jetzt zum Beispiel Öl auf den Termin Dezember kaufen würde, ist der Preis billiger, als wenn ich es jetzt direkt für den nächsten Monat kaufen würde. Allerdings ist der Preis für den Dezember jetzt auf dem höchsten Niveau, was wir jetzt seit Jahren gesehen haben. Bedeutet also, der Ölpreis wird, wenn die Straße von Hormuz jetzt, während wir sprechen, wenn sie freigegeben werden würde, würde es immer noch schätzungsweise so ungefähr 6 Monate dauern, bis das einigermaßen alles wieder normalisiert sein kann. Die Tanker sind irgendwo ganz woanders, wo sie jetzt nicht hingehören oder können jetzt halt, müssen erstmal wieder reinfahren, dann wieder ausfahren. Man muss eventuell dann auch die Minen räumen und Ähnliches und auch Produktionsstätten, die im Nahen Osten auch zerstört wurden. Also ich kann leider da den Autofahrern wenig Hoffnung machen, dass wir jetzt bald wieder auf die Preise von Januar oder gar in den letzten Jahres zurückkehren. Ich glaube, die werden leider noch eine Zeit lang hoch bleiben mit allen nachteiligen Folgen natürlich für die Konjunktur, Einzelhandel und Ähnliches.
Schauen wir auf Edelmetalle. Bei Silber lief es trotz eines kleinen Einbruchs aber schon ganz ordentlich wieder. Gold läuft seitwärts. Wie könnte es denn da weitergehen?
Ja, ist so ein bisschen erstaunlich, dass der Goldpreis sich so festgebissen hat auf so einer Seitwärtsbewegung. Jetzt so 3, 4 Wochen geht's wieder groß nach oben, noch groß nach unten. Wir haben jetzt in den letzten Tagen auch ein Problem gehabt an den Märkten, was dem Goldpreis und auch dem Silberpreis jetzt nicht unbedingt förderlich ist. Und zwar haben wir eine sehr starke Aufwärtsbewegung gesehen in den Renditen der Staatsanleihen. Wenn jetzt ein Anleger vor der Frage steht oder jetzt ein Großinvestor und Kapitalanlagegesellschaft, kaufe ich Gold, da weiß ich nicht, was für einen Ertrag ich habe, oder kaufe ich Silber und schau mal, wie es in einem Jahr aussieht, ob ich das an Tora verkaufen kann, oder kaufe ich eine Anleihe, zum Beispiel eine Anleihe, 30-jährige US-Anleihe, Staatsanleihe, hat kürzlich tatsächlich das höchste Niveau, die Rendite erzielt mit über 5,15% seit 2007, also vor der Finanzkrise. Und das ist nicht nur in den USA so. Wir haben in Deutschland Rendite-Höchststände seit 2011, in Japan die höchsten Stände, die wir jemals gesehen haben. Großbritannien. Also wenn jemand darauf vertraut, dass die Staatsanleihen, dass die Staaten solvent bleiben, dass die auch zurückgezahlt werden, kann ich mir jetzt über einen Zeitraum von 30 Jahren tatsächlich einen Zins oder eine Rendite von über 5% sichern in den USA und Großbritannien genauso. Und dann stellt sich halt die Frage für den Goldpreis, was veranlasst den Anleger, den Großanleger jetzt in Gold reinzugehen oder in Silber? Und da ist halt, ist ja nicht so, dass das, es geht allein dann auch schon um die Erwartung. Wenn ich erwarte, dass viele Anleger jetzt ihr Anleihen anscheuen und auch die Aktienmärkte, die ja super gelaufen sind, gerade im IT-Sektor, im Technologiesektor, dann ist das so eine Art self-fulfilling prophecy, also dann wird weniger Gold gekauft, als man das vielleicht vermuten würde. Ich denke aber, egal was passieren wird, erstens, der Krieg wird jetzt irgendwann zu Ende sein oder der Konflikt, der muss irgendwann mal beendet werden, das kann die Weltwirtschaft nicht ewig durchhalten, bedeutet, dann sieht es wieder besser aus, Renditen kommen runter, Dollar wird schwächer, Gold steigt. Meiner Ansicht nach bei Silber dann wahrscheinlich genauso, das Silber wird dem Gold hinterhergehen, aber es kann sein, dass wir da noch eine Geduldsprobe haben. Mittelfristig würde ich definitiv davon ausgehen, dass wenn wir jetzt in 6 Monaten oder in einem Jahr sprechen, dass der Goldpreis höher ist als jetzt. Aber es kann sein, dass wir da noch ein bisschen Geduld mitbringen müssen.
Sind denn aber Gold und Silber jetzt ein Kauf?
Ja, es kommt halt, wie gesagt, darauf an. Wenn ich jetzt einen Anlagehorizont habe, der jetzt nicht unbedingt in den nächsten Wochen oder in den nächsten Monaten umfängt, da kann durchaus nochmal Ungemach auf uns zukommen. Wenn ich jetzt tatsächlich eher so ein View habe, der Richtung Herbst, Winter oder Mitte nächsten Jahres in die Hand geht, dann würde ich sagen, dann kann man tatsächlich Gold sich zulegen, weil ich würde davon ausgehen, dass die Preise dann höher sind als jetzt. Ist natürlich, vielleicht vermisst man dann einen billigeren Preis, den man nicht hätte einsteigen können, oder man kann ja auch peu à peu einsteigen, muss ja nicht mit 100% rein, man kann ja sagen 30%, 30% und 40%, dass man allmählich was aufbaut, eine Position, aber generell würde ich sagen, wenn man der Zeithorizont lange genug ist, also über jetzt einen Monat hinaus oder 2 oder 3 Monate, kommt ja auch das Sommerloch, das ist manchmal auch ein bisschen schwierig mit den Preisen, dann würde ich sagen, so Richtung Herbst, Winter, dann könnte man über den Kauf tatsächlich nachdenken.
Und wer Gold kaufen möchte, dann physisch oder eher als ETF, ETC wie Xetra Gold zum Beispiel?
Ja, das hängt immer so ein bisschen von der Risikoneigung ab. Ich will keinem das absprechen, dass man gerne so ein glänzendes Goldnugget oder ja, Goldmünze in der Hand hält. Aber ich persönlich bin ein großer Freund von ETCs wie zum Beispiel Klittergold, weil einfach ich bekomme börsentäglich Kurse. Ich kann jeden Tag kaufen, verkaufen. Ich habe eine sehr enge Geld- und Briefspanne, die bei Münzen enorm ist. Je kleiner die Münze, desto größer wird sie. Ich muss nichts versichern und lagern. Ich kann zwar dann auch nicht anpacken, aber ich weiß, dass das Gold irgendwo anders gelagert wird. Und ja, wie gesagt, das sprechen eigentlich für mich, ist halt auch wesentlich kostengünstiger, als physisches Gold zu kaufen. Da sprechen für mich eine ganze Menge von Argumenten eher für ETCs, wie ja zum Beispiel Axeta Gold.
Schauen wir mal auf eins der Lieblingsgetränke der Deutschen, auf den Kaffee. Und da bewegte sich der Preis zuletzt auf einem Jahrestief. Wenn wir aber im Supermarkt gucken, dann merken wir davon leider nichts. Wie ist das denn mit den Kaffeepreisen? Was ist da los und warum gibt es da so diese Schwankungen?
Ja, das ist jetzt tatsächlich so gewesen, dass wir jetzt erstmal hohe Preise hatten, da gab es Missernten, also gerade in Brasilien, insbesondere ein großer Kaffeeproduzent, auch in einigen afrikanischen Ländern, bei Kakao war es ähnlich gewesen. Jetzt haben wir erstens wieder ein größeres Angebot, weil das ist, man sagt immer, Rohstoffmärkte, so Schweinezyklen, wenn der Preis hoch ist, dann ist natürlich der Anreiz für die Produzenten da, mehr zu produzieren, weil sie dann ja für ihre Ware auch mehr Geld bekommen. Jetzt haben wir dann glücklicherweise eine Ernte gesehen, auch gerade Brasilien und auch in einigen afrikanischen Ländern, also Äthiopien fällt mir da spontan ein, die besser ausgefallen ist, als man das im Vorfeld erwartet hat, wurden wohl auch Lagerbestände abgebaut. Freut mich persönlich. Ich bin eigentlich auch kaffeeabhängig, kann man nicht sagen. Das ist vielleicht das einzige Getränk oder das einzige Nahrungsmittel, auf das ich ungefähr verzichten möchte. Jetzt ist aber das Problem, meistens jetzt, wir kennen das zum Beispiel von Fluggesellschaften, die kaufen ja auch ihre Kerosin schon auf Termin zu einem großen Teil ein, weil man weiß ja nie, wo der Preis hingeht. War jetzt auch dieses Jahr sehr schlau gewesen. Bei Kaffee oder ähnlichen Nahrungsmitteln ist halt auch ähnlich. Die Produzenten haben jetzt ihre, die Kaffeeproduzenten haben schon die Kaffeebohnen jetzt letztes Jahr sich schon gesichert zu einem höheren Preis. Die haben jetzt halt noch die höheren Preise bezahlt, die sie auf Termin letztes Jahr schon gekauft haben. Ich hoffe mal, man kann natürlich sagen, vielleicht sagt der Kaffeeanbieter, okay, ich weite meine Marge ein bisschen aus, ich habe jetzt halt mehr Gewinn. Aber ich hoffe mal, dass die niedrigeren Preise, die wir jetzt gerade sehen, in diesen letzten Wochen, in den letzten 2, 3 Monaten, dass die dann mittelfristig auch auf dem Kaffeemarkt niederschlagen werden.
Also den Kaffee wollen wir dir nicht nehmen, aber schauen wir mal noch auf einige andere Rohstoffe. Was hast du sonst noch so im Blick?
Sehr gut. Also Kakao ist übrigens ein ähnliches Problem. Also für die Schleckermäulchen unter uns, da war jetzt die Schokolade im Ostergeschäft noch nicht ganz so billig, aber vielleicht wird es im Weihnachtsgeschäft billiger. Aber wo so ein bisschen mit auch drauf schaust, ganz spannend momentan mit der Industriemetalle, das hatten wir schon häufiger, der Kupferpreis hat sich wieder so über 14.000 Dollar pro Tonne angenähert nach oben. Der kam jetzt dann wieder zurück, als die Konjunkturerwartungen doch so ein bisschen gedämpfter wurden. Da kamen aus China schwache Zahlen zur Industrieproduktion. Da kam es wieder ein bisschen runter. Nickel steigt momentan auch, hätte ich jetzt letztes Jahr um die Zeit jetzt auch nicht so erwartet. Aber da gibt es dann Produktionskürzungen in Indonesien und auch am meisten betroffen, Sperrungsstraße von Hormuz, ist weiterhin Aluminium, auch ein Metall, was sehr stark in der Industrie gebraucht wird. Und da sind tatsächlich 10%, 9% der Weltproduktion fehlen momentan, weil sie nicht aus über die Straße von Hormuz rauskommen. Also Industriemetall ist auch so ein bisschen was, wo man ein Auge drauf werfen kann. Da ist natürlich jetzt auch die Erwartung, wie kommt die Konjunktur jetzt weiter in Gang? Wird jetzt dieser Konflikt deeskaliert? Dann würde ich sagen, ist da weiteres Potenzial vorhanden.
Sagt Michael Blumenroth von der Deutschen Bank, Rohstoffanalyst. Vielen Dank, Michael, für die Einblicke dieses Mal.
Hat mich gefreut, Manuel. Danke dir.
Das war der Rohstofftalk für den Monat Mai. Dankeschön an Sie und euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.